Ich war mal in Bamberg, also Bischberg, das ist ein kleiner Nebenort, der Täter nichts gestohlen. Im Gegensatz, er hat sogar noch ein Geschenk dagelassen.
Also das ist dann eine Täter, oder wie sagt man, ein Motiv, einfach einzubrechen.
Ja, also in Bischberg, der hat ins Ehebett reingeschissen.
Ja? Nein.
Und das Einbruchsopfer hat sich dann bei mir beschwert, dass seine Hausratsversicherung nur das Fenster bezahlt hat, was eingeschlagen worden ist. Und dann habe ich gesagt, na, ich denke, die haben nichts gestohlen. Ne? Was willst du dann weiß noch von der Versicherung? Ey, wir haben den Fußboden rausgerissen, wir haben rundherum alles neu tapeziert, wir haben die Decke abgehängt, wir haben so, nicht mal das Bett haben sie gesagt. Ne? Dann hat er gesagt, ja, willst du in ein Bett drin schlafen, wo ein Fremd reingekackt hat? Das war vor 3 Wochen. Und wenn ich heute hier reinkomme, und das kann keine Versicherung bezahlen. Und der hat wirklich sein Haus dann verkauft und wohnt jetzt woanders in einem riesengroßen Hochhaus.
Diese Folge fällt mir nicht leicht und ich hatte sogar Angst davor, weil ich ahnte, was kommt. Ich muss ehrlich sagen, während der Aufnahme mit meinem Gast Mario Behring von Einbruch verhindern, ist mir mehr als einmal die Sprache weggeblieben. Er erzählt von Einbrüchen, die nicht nur materiellen Schaden hinterlassen haben, sondern tiefe, oft lang anhaltende psychische Spuren. Was viele unterschätzen, es geht nicht nur um Werte, um das Zuhause, um die Immobilie. Nein, es geht um uns selbst, um unser Sicherheitsgefühl, um unsere Ruhe, um unsere Harmonie, die wir hatten. Die psychischen Belastungen nach einem Einbruch sind enorm. Angst, Schlafstörung, das Gefühl, ausgeliefert gewesen zu sein. Kinder haben Angst, plötzlich. Vor dem bösen Mann und pullern wieder ein. Und das Schlimmste, wir alle glauben oft, das passiert uns doch nicht, das passiert mir doch nicht. Aber genau deshalb möchte ich euch diese Folge ans Herz legen. Ich bin Elvira Diebold, langjährig erfahrene Immobilienmaklerin und Host von diesem Podcast. Meine Botschaft an euch: Sicherheit beginnt mit Bewusstsein und manchmal mit einem Gespräch wie diesem. Mario Behring kommt aus Thüringen, Neuhaus am Rennweg, und sitzt vor mir in seiner Uniform, in seiner blauen Uniform. Einbruchschutz steht da drauf. Mario war Einsatzleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Rettungsdienst. Er ist gelernter Sozialversicherungsfachangestellter gewesen, muss ich sagen, stimmt's, Mario? Gewesen, ja, bei genau. Der AOK und DKV, das ist eine private Krankenkasse. Und er war Businesspartner bei der Telekom und du hattest einen Handyladen im Thüringer Wald und warst damals schon technikaffin. Ja, und heute sitzt du hier bei mir und es soll um Einbrüche gehen.
Genau. Und zwar als Handyhändler hatte ich selber 2 Einbrüche bei mir in meinem Geschäft gehabt und auch bei mir privat zu Hause.
Also du hattest einen Handyladen in Neuhaus am Rennweg.
Genau.
Der hat dir gehört, der Handyladen, und du hattest zwei Einbrüche.
Ja.
Und wie sind die abgelaufen? Wie hast du das gemerkt?
Also ich hatte praktisch unten drin einen Mieter, oben drüber war ich. Und es war irgendwann vom Freitag auf den Montag gewesen. Meine Sekretärin war am Telefon, hat ganz aufgelöst. Hier sieht's aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Tür ist aufgebrochen worden. Alle Vitrinen waren eingeschlagen. Alles Kleber kaputt.
Alles demoliert auch.
Ja.
Haben die da was gesucht oder haben die einfach gesagt, wir machen das mal kaputt?
Das war, innen drin waren Handy-Dummies, die haben sie geklaut. Das haben sie natürlich vielleicht am Anfang nicht gesehen, weil sie halt unter Strom standen. Ne? Und haben aber alles kaputtgeschlagen.
Und das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Wann war das?
Das war 2009, 2010.
Nun bist du ja seit 12 Jahren selbstständig. War das Signal zu sagen, ich befasse mich mehr mit Einbruchverhinderungsanlagen?
Ja. Also wo ich die Reaktion meiner damaligen Lebensabschnittsgefahr gesehen habe, wo bei mir zu Hause eingebrochen worden ist, Und die hat gesagt, ey Behring, du kannst mir alles neu kaufen. Ne? Meine ganze Klamotten haben die aufs Bett geschmissen, die haben die Schränke durchwühlt. Alles ziehe ich nicht mehr an.
Das war deine damalige Frau?
Genau.
Also das heißt, das ist vielleicht eben ein bisschen untergegangen. Es wurde nicht nur in deinem Handyladen eingebrochen, sondern auch in der darüberliegenden Wohnung. Oder war das unabhängig voneinander?
Das war unabhängig.
Also du hast zweimal das Erlebnis gehabt. Einmal
ja, praktisch dreimal, zweimal im Handyladen und einmal bei mir privat zu Hause in meinem Haus.
Ja, und dann kommt so dieses Gefühl deiner damaligen Frau, die gesagt hat, du kannst mir alles neu kaufen, aber ich habe jetzt...
Ich ziehe das nicht mehr an, diese psychische Belastung.
Ja.
Weil ich habe es erst so runtergespielt, ich wasche dir das alles oder so. Ne? Ist doch Blödsinn, das nicht mehr anzuziehen. Aber dann habe ich dann selber auf mich geschaut, wie ich mich am Freitag dann später verhalten habe, wo das alles wieder dann gebaut worden ist. Ich hatte ja keine Geschäftsinhaltsversicherung zu diesem Zeitpunkt zumindest gehabt.
Mhm.
Und dann bin ich zu meinem Allianzvertreter und habe gesagt, ey, ich brauche eine Geschäftsinhaltsversicherung.
Mhm.
Und dann hat der zu mir gesagt, dann brauche ich von dir eine Alarmanlage.
Ach, so kam das.
Und zwar eine, die wir dir vorschreiben, die du dir aussuchen kannst. Und dann habe ich mir dann ein paar Angebote geholt. Und ich war ja selber bei der Telekom und bei der Telefonica O2 Businesspartner.
Mhm.
Bin dann nach Fulda gefahren, habe mich schulen lassen, wie man sich halt gegen Einbruch schützen kann.
Mhm.
Weil die Telekom hat natürlich auch Smart-Home-Lösungen mit Tür-Fenster-Kontakten, Bewegungsmeldern, dass der Kühlschrank dich anruft, deine Milch wird sauer, ne, die ist abgelaufen. Kann von unterwegs mit dem Handy die Heizung steuern, mir ein Badewasser einlassen. Aber wenn ich das kann, kann das auch die Fachkraft aus Rumänien auch. Von unterwegs.
Okay, also das heißt, diese Technik Smart Home, das wird ja überall auch propagiert, sag ich mal, verhindert nicht, dass der Einbrecher am Ende so, ja, überhaupt einbrechen kann.
Das ist leider richtig, weil diese Teile heißen eigentlich Einbruchmeldeanlagen oder Überfalleinbruchmeldeanlagen. Und eine Einbruchmeldeanlage heißt so, weil sie halt vollzogene Einbrüche einfach meldet. Das heißt, wenn die Tür, das Fenster kaputt ist, dann erst schlägt deren Technik Alarm und dann ist es aber zu spät und der Täter ist schon in deinem Schlafzimmer, in deinem Wohnzimmer innen drin, dein Daheim ist weg. Na, die Sicherheit. Weil viele Kinder, wenn sie weinen, sagen, Mama, ich will nach Hause, ich will heim. Und wenn da drin der böse Mann war, ja, das ist grausam. Viele verlassen dann ihr Haus, verkaufen es oder für den Preis fast verschenken, Hauptsache weg. Die fliehen davor und das ist halt das eigentliche Schlimme, diese psychischen Folgen.
Also diese psychische Belastung habe ich jetzt auch erlebt. Ich hatte noch ein bisschen Glück. Bei mir ist im Büro eingebrochen worden. Ich habe dich ja dann auch zu Hilfe geholt. Und als ich diesen Anruf bekommen habe von der Kollegin Samstag früh, ich war auf dem Weg zur Besichtigung, Elvira, bei uns ist eingebrochen worden, dann habe ich eigentlich nur funktioniert, so ja, das, dies, Polizei, Schlüsseldienst. Also ich hatte jetzt, vor ein paar Wochen war das erst, das Glück, dass nur, trotzdem bedauerlich, der Bildschirm gestohlen wurde, aber fein säuberlich aufgebohrt. Die Polizei hat gesagt, das waren Profis im Büro. Und der richtige Schock, um nochmal auf die Psyche zu kommen, den hatte ich erst Tage später. Es war nicht mehr mein Büro und die waren nur am Fernseher. Aber wir hatten Spuren in der Küche, da ist ein Gummibärchentütchen liegen geblieben, wahrscheinlich vom Täter. Das hat die Polizei auch mitgenommen, weil sie da weiß, was ich gesucht haben. Und das ist das, was ich meine, diese Psyche. Ich habe jetzt Tage gebraucht, habe 100 Mal geputzt und Tische abgewischt. Es ist ein ganz, ganz furchtbares Gefühl, psychologisch gesehen, neben dem Verlust, den du hast. Ich habe auch jetzt gemerkt, es fehlt noch ein Duftgerät, du merkst hier noch was, da noch was. Es war zum Glück nicht alles demoliert, das hätte ich äußerst bedauerlich gefunden. Aber ich habe immer noch so ein Gefühl, wenn ich da reingehe, hier waren welche. Und das meinst du, wie es deiner Frau ergangen ist?
Ja. Das erste, wo mir das nur sehr vertiefend wahrgenommen worden ist von mir, war damals von einer Kindergärtnerin. Es wird sehr, sehr viel in Kindergärten und in Schulen eingebrochen.
Ja, habe ich auch gehört.
Weil das ist aktuell sogar eine TikTok-Challenge. Breche in deinen Kindergarten, in deine Schule ein. Und als erstes bemerkt es ja meistens frühs um 5 der allererste, der kommt und sagt, oh shit, ne?
Türen, Fenster kaputt. Die Frühdienst-Kindergärtnerin merkt
genau.
Das.
Und dann kann man ja aber keinen Rundruf machen, geht nicht, ne, kommt heute nicht. Dann kommen alle hin, möchten natürlich in den Kindergarten rein. Die Eltern stehen vor einem Riesenproblem da. Ich muss jetzt das Kind wieder mitnehmen, entweder auf Arbeit oder zur Oma oder muss zu Hause bleiben, egal wie. Und dann kommt ja die Polizei, die Spurensicherung. Wenn das alles vorbei ist, dann müssen ja die Kindergärtner alles nochmal durchsuchen. Nicht, dass sie aus Versehen Rasierklingen vergessen haben oder noch schlimmere Sachen.
Mhm.
Und am nächsten Tag kommen die Kinder wieder. Mhm. Die waren sauber. Ne? Jetzt machen sie wieder ins Bett und sagen, kommt der böse Mann nochmal, kommt er auch zu uns nach Hause. Und wenn man das so mitkriegt, dass das einem die Erzieher erzählen, ne, das ist
also die Kinder ganz behaupten, jetzt kommt der böse Mann. Und du sagtest eben TikTok, eine Challenge. Was ist das für eine Challenge? Was wird da gerade, das passiert jetzt gerade bei uns.
Ja, das geht schon mehrere Monate. Na, die rufen halt auf, machen dann auch Videos und stellen das ein, dass sie halt mit dem Feuerlöscher innen drin rum alles versprühen.
Aber so nur so aus Spaß, ohne?
Aus Jups und Dollerei teilweise.
Hm.
Manchmal auch nicht teilweise. Zur Corona-Zeit wurde auch sehr, sehr viel eingebrochen, auch in Gaststätten. Obwohl die ja geschlossen waren, aber sie waren halt zu.
Hm.
Ich war mal in Bamberg, also Bischberg, das ist ein kleiner Nebenort von Bamberg. Da hat der Täter nichts gestohlen, im Gegensatz, er hat sogar noch ein Geschenk dagelassen.
Also das ist dann eine Täter, oder wie sagt man, ein Motiv, einfach einzubrechen.
Ja, also in Bischberg, der hat ins Ehebett reingeschissen. Ja?
Nein.
Und ich bin 3 Wochen später gekommen. Und das Einbruchsopfer hat sich dann bei mir beschwert, dass seine Hausratsversicherung nur das Fenster bezahlt hat, was eingeschlagen worden ist. Und dann habe ich gesagt, na, ich denke, die haben nichts gestohlen. Ne? Was willst du denn jetzt noch von der Versicherung bekommen? Und dann sagt er, ey, wir haben den Fußboden rausgerissen, wir haben rundherum alles neu tapeziert, wir haben die Decke abgehängt, wir haben sogar ein neues Bett rein. Nicht mal das Bett haben sie bezahlt.
Hm.
Und dann habe ich gesagt, nee, das Bett. Und dann hat er gesagt, ja, willst du in ein Bett drin schlafen, wo ein Fremd reingekackt hat? Dann habe ich gesagt, oh, verstehe ich.
Das
ich konnte es nachvollziehen. Und er hat gesagt, du musst dir mal vorstellen, das war vor 3 Wochen. Und wenn ich heute hier reinkomme, ich rieche das immer noch. Und das kann keine Versicherung
mehr bezahlen.
Jemals erzählen und bezahlen. Und der hat wirklich sein Haus dann verkauft.
Hm.
Und jetzt woanders, in einem riesengroßen Hochhaus.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, was macht das psychologisch? Ich habe mal beim Bundeskriminalamt rumgeschaut, die veröffentlichen Statistiken, und die sagen, die Entwicklung der Einbruchzahlen, oder stellen die dar, von 2021 bis 2024 habe ich es gefunden, also da geht es um 70.000 versicherte Wohnungseinbrüche, das sind wahrscheinlich Zahlen, die die Versicherung hat. Ein Anstieg in 22 auf 80.000, in 23 auf 29, in 24 auf 90.000. Und laut Kriminalstatistik sind die Werte, da sind wir jetzt wieder bei diesem psychologischen Aspekt, gar nicht die großen. Da sind Werte im Durchschnitt von 3.500 € gestiegen, wohl im letzten Jahr auf 3.800 €. Und ich habe jetzt eine Kollegin, die auch bei uns anfangen wird, die kommt von einer Hausverwaltung und die sagt, bei ihnen jede Woche hier in Erfurt in der Wohnscheibe Einbrüche im Keller, und es geht um Kindersachen, um ganz banale Dinge. Und das bestätigt mir jetzt, was du eben gesagt hast, was da gerade passiert auf der Welt. Es geht nicht immer um Werte, die da gestohlen werden. Dann ist doch das wirklich ein volles Psychoding, was du gerade auch erzählt hast.
Und die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, wenn man die interviewt und fragt, wie kann ich mich gegen Einbruch schützen, das hat sich auch sehr, sehr zum Nachteil verändert. Früher haben die immer gesagt, bau dir neue Türen ein, neue Fenster, die waren nicht einmal vor Ort. Und heute kriegst du gelbe Aufkleber, wo drauf steht, Vorsicht, mach's aber Nachbar, was überhaupt nichts nützt.
Wie nochmal, Aufkleber, wo was draufsteht?
Vorsicht, wachsamer Nachbar.
Also
das sollst du jetzt an die Türen und an die Fenster kleben.
Also du, die Polizei sagt, wenn du einen guten Nachbarn hast, der guckt, und lieber Einbrecher, hab da mal jetzt richtig Angst, wir haben hier einen Nachbarn, der hat dich voll im Blick. Soll das bewirken, diese Aufkleber? Die müssen sich
ja. Es soll so ein bisschen abschreckend sein, aber die wissen das selber, dass sie es nicht verhindern können, weil das, was in die Statistik reinkommt, ist eigentlich nur ein Entwendungsschaden von mehr wie 600 €. Oder wenn es halt im öffentlichen Interesse ist, na, wenn da irgendwas Besonderes ist oder halt eine Einbruchserie ist. Alles, was den aufnehmenden Polizisten da nicht mit reinspielt, weil da ist ja auch kein Experte, wie viel das Fenster kostet oder die Glasscheibe kostet. Und der sagt, das ist ein Schaden von 100 €. Na, das nehme ich jetzt nicht in die Statistik mit auf. Dann sieht man das eigentlich gar nicht so.
Dann ist das banal. Letztendlich trotzdem bin ich schockiert über diese Art der Einbrüche. Bei mir war es ja jetzt wenigstens der Fernseher. Aber es hat mich dazu bewogen zu sagen, also wenn mir hier das ganze Büro zerschlagen wird mit den, wie ich das auch eingerichtet habe, das möchte ich nicht erleben. Und auch wirklich dieses Gefühl, ich möchte es nicht nochmal erleben, dass hier Einbrecher waren, bin ich ja dann zu dir gekommen und habe mir dann auch eine Alarmanlage angeschafft. Da kommen wir dann noch drauf, auf diese Technik. Jetzt würde mich noch interessieren, du bist ja seit, glaube ich, 12 Jahren selbstständiger Unternehmer. Die Veranlassung war schon auch dein damaliger Einbruch, den du selbst erlebt hast. Hat dich das bewogen zu sagen, ich beschäftige mich jetzt, bin technikaffin, mehr mit dem Thema?
Das ist richtig. Ich bin damals zu einem Lehrgang gefahren von der Deutschen Telekom nach Fulda.
Das sagtest du vorhin, ja.
Und da waren 3 Tage Crashkurs, wie programmiere ich Tür-Fenster-Kontakte, Bewegungsmelder, Fensterscheiben, Spannungssensoren, dass ich das, was ich kannte, das, was eigentlich jeder kennt, von Airbus, von Datem, beziehungsweise wenn man halt beim Mediamarkt geht oder halt bei Amazon reingeht, ne? Aber das ist halt zu spät, weil die gehen ja erst los, wenn der Tür-Fenster-Kontakt aufgeht, dann ist deine Tür oder das Fenster auch schon aufgebrochen, dann ist es kaputt. Der Versicherungsfall ist eingetreten und wenn das halt zweimal passiert, sagt deine Versicherung tschüss und dann kriegst du auch keine andere mehr.
Genau. Jetzt habe ich hier Fenster im Büro, das hatte ich dich auch gefragt, das sind ja so kleine Schlüsselchen am Fensterknauf. Oder, du lachst gerade, da dachte ich immer, wenn ich die schön rumschließe, was soll mir da passieren? Die sind im Büro definitiv da. Und ich habe zu Hause Fenster, da drücke ich wie so eine Feder, kannst du dir das vorstellen, am Fensterknauf auf den Knopf und dann öffnet sich dann erst das Fenster. Und da denke ich denke sowieso, was anderen passiert, passiert mir nicht. Wieso auch mir? Reicht es nicht schon mal aus? Habe ich da nicht schon was getan gegen einen Einbruch, dass der Einbrecher tatsächlich nicht das Fenster aufbrechen kann?
Die Leute kennen von früher auch XY. Kennst du es noch von ZDF?
Na klar.
Weil das haben die damals so empfohlen, ne? Abschließbare Tür- oder Fenstergriffe.
Ja.
Genau. Das war damals eine Idee, was sicherlich relativ gut am Anfang zumindest durchdacht war, bis es dann die ersten Hausbrände gab. Und dann lagen dann die Leichen innen drin, weil sie selber nicht mehr rausgekommen sind.
Ach, ja.
Ne? Weil, sagen wir jetzt, Kohlenmonoxidvergiftung, ne?
Weil sie es dann nicht geschafft haben, das Fenster zu öffnen.
Richtig, weil du hast nur 3-4 Atemzüge und dann liegst du halt bewusstlos
also
da
und schaffst es. Das ist ja ein Nachteil mit meinen Schlüsselchen, die
für
ich da
dich
habe.
Selber ist es ein Nachteil.
Und für den Einbrecher?
Es ist eigentlich auch kein Problem. Beim angekippten Fenster zum Beispiel, wenn du da die Sicherung drinnen hast, dann wird es schwieriger für ihn, das ist schon richtig. Aber es gibt sogenannte Fensterbohrer oder Glasbohrer. Die bohren also von außen ein kleines Loch, entweder durch die Glasscheibe durch oder durch das Holz oder durch das Plastik und stecken dann eine Eisenstange durch und heben das Fenster auf und da bricht es ab und das Fenster ist trotzdem auf.
Du hast mir Filme gezeigt. Wenn Leute sich da gerne von dir beraten lassen möchten, hast du ja auch so Filme. Da bin ich ja schockiert. Es gibt auch einen Film von der Messe, wie so ein Fenster zack, zack, knick, knack, kann man fast sagen, aufgebrochen wird. Also das hilft jetzt schon mal nicht. Gibt es noch so Glaubenssätze, wo die Leute denken, ich bin genug abgesichert, fällt dir da noch was ein?
Also manche sagen mir zumindest, ich habe 2 Hunde, das ist meine Alarmanlage.
Ja.
Und dann stelle ich natürlich die Frage, lässt du deine 2 Hunde auch 3 Wochen mal alleine, wenn du im Urlaub fährst? Nee, rufen deine Hunde dich an, wenn es brennt?
Hm.
Ja, auch nicht.
Hm.
Na? Und ein Hund wird mal krank, ein Hund muss irgendwann mal schlafen. Hunde sind manchmal auch bestechlich, ne? Wenn man da ein kleines Fleischbällchen drüber werbt. Ne? Ja. Die sagen, komm rein, ich zeig dir mein Haus, lass uns spielen. Und wenn man halt wirklich ganz, ganz scharfe Hunde hat, habe ich auch schon leider gesehen, die wurden vergiftet, die wurden erschlagen, erstochen. Man kann bei YouTube gucken, wie man sich dagegen wehren kann, wenn ein Hund auf die zugelaufen kommt. Ich will jetzt nicht unbedingt jetzt Tipps geben oder so, ne? Aber es gibt, sagen wir, Ammoniak in der Apotheke zu kaufen, wenn du das in eine Wasserpistole reinmachst, in Ammoniak. Riecht so barbarisch. Und für einen Hund ist das absolut halb lebensvernichtend, wenn man einen Hund mit Ammoniak anspritzt. Und dann hat man da auch keine Sicherheit mit dir.
Was sagst du zu Kameras, Videokameras? Wir haben so eine ganz kleine im Büro. Leider war es an dem Tag nicht an.
Okay.
Hat irgendwo nicht funktioniert, die ganzen Tage schon. Ich hatte auch das Schild, oder ist noch dran, Videoüberwachung, hat aber den Einbrecher auch nicht abgeschreckt.
Die meisten kommen dann wieder, wenn sie eine Kamera sehen, weil eine Kamera macht ja trotzdem ein bisschen aufmerksam. Dann siehst du den Mann mit Mütze, wie ich so mal schön sage, Mann mit Mütze, MMM.
Diesen Kapuzen da.
Genau, oder mit Hoodie. Oder selbst wenn es nicht der Einbrecher ist, das habe ich nämlich manchmal auch. Früher habe ich immer solche Aufträge eigentlich abgelehnt, weil es eh nichts schützt gegen Einbruch. eher noch aufmerksam da macht, dieses Objekt, da ist was Wertvolles drin, Kameras. Aber es sehen auch Nachbarschaften und sagen, wenn ich die Kamera sehe, sieht die Kamera auch mich. Also sieht er mich, wenn ich früh aufstehe, wann ich abends komme, wer wann mich zu welcher Uhrzeit besucht. Ich bin noch nicht frisiert, wenn ich mit dem Hund Kassi gehe oder so, das will ich nicht haben. Und dann gehen die zum Anwalt. Der macht eine einstweilige Verfügung, dass das Ding abzubauen hat. Ich selber musste das schon zweimal wieder zurückbauen.
Und bei dir selbst oder bei Kunden?
Bei Kunden.
Die das hatten. Ja.
Genau.
Also ist die Kamera auch nicht die Lösung.
Nein.
Und dann hatte ich auch, wie gesagt, dann habe ich ja jetzt eine Alarmanlage und du hast richtig groß an unsere Tür geklebt, Alarmanlagen und Mario Behringer.
Richtig.
Ist das jetzt Abschreckung oder gilt das der Polizei?
Genau, das gilt eigentlich den Einsatz- und Interventionskräften. Also wir selber fahren auch mit raus, wenn Alarm gibt, wenn das der Kunde auch möchte, beziehungsweise wenn die Polizei gerufen wird. Wir dürfen auf die Polizei aufsteigen, andere können das gar nicht technisch. Viele machen das auf ein privates Sicherheitsunternehmen, die natürlich monatlich von dir dann dafür Geld wollen, nur dass du aufgeschalten bist. Mhm. Und wenn die Polizei halt vor Ort ist, dann wollen die immer am Verantwortlichen sprechen. Und deswegen ist es eigentlich auch vorgeschrieben, dass man dann eine Telefonnummer hinterlassen muss, dass die Einsatzkräfte vor Ort sehen an der Tür. Ah, den kann ich anrufen. Wann war Alarmauslösung? Ich möchte jemanden haben, der einen Schlüssel hat, weil die wollen trotzdem manchmal noch reingucken.
Aber das Schild beruhigt mich auch. Immer wenn ich jetzt aufschließe, lese ich das, ist nicht zu übersehen. Kann das ein Einbrecher ein bisschen abschrecken, dass da steht, aha, da ist eine Alarmanlage?
Jein.
Also ich könnte mir jetzt ja auch nur das Schild dran kleben.
Genau, weil du kannst auch im Internet bestellen, Alarm gesichert, Alarm überwacht,
ja,
was weiß
ich gemacht,
aufgeschalten oder was weiß ich, kostet 5 €. Die Täter haben genauso wie du auch ein Smartphone. Die fotografieren meistens eine Außensirene. Gehen dann auf Google Bildersuche und gucken, was ist das für Technik? Und wenn die sehen, es ist eine Profitechnik, dann gucken die ans Nebengebäude oder auf die andere Straßenseite. Da ist jemand, der hat keine Alarmanlage, dann gehe ich lieber da rein, weil das halt für den Täter halt beruhigender ist, ne, wenn er halt weiß, er kann nicht so erwischt werden wie da.
Also eine Profi-Anlage, da traut er sich dann doch nicht dran.
Sehr sanft, okay. Nicht, genau.
Dann denke ich immer, ich dachte ja immer, mir passiert das nicht. Über zu Hause will ich ja sowieso nochmal mit dir sprechen. Man hat ja so immer den Glaubenssatz, wird nur nachts eingebrochen. Was sagst du dazu?
Nein, es wird nachts.
Nachts haben wir Angst vor Einbrechen.
Das ist richtig, weil dann aus einem Einbruch oft ein Raub wird. Und Raub ist bedeutend, dass der Täter auf das Opfer trifft. Und das ist nicht unbedingt immer für die Gesundheit des Opfers förderlich. Ich hatte im Januar ein Einbruch in Schweinfurter Raum. Da sind zwei Einbrecher reingelaufen. Unten und oben drüber hat die 17-jährige Tochter geschlafen. Die ist davon aufgewacht, hat sich unter das Bett versteckt und wurde natürlich von den zwei Einbrechern gefunden. Und die zwei haben die 17-Jährige zu zweit vergewaltigt.
Ja, ich weiß gerade nicht, was ich jetzt sagen soll.
Davon aus, wenn ich auf Widerstand treffe oder ich erwische einen, der drinnen ist, ne, oder der auf mich zukommt, dann verteidigen die sich selber, ne, die wollen ja nicht ins Gefängnis.
Also die haben beides, die haben diese Gewalttätigkeit und den Raub dazu.
Ja, die sind ja auch schon gewaltsam in dein Haus reingegangen, ne, die haben eine Tür und ein Fenster mit Gewalt aufgebrochen, um reinzukommen. Teilweise gehen die ja auch durch die Wand oder durchs Dach. Mittlerweile.
Wie meinst du das durch die Wand? Das ist ja dann ein Zauber, durch die Wand zu gehen.
Also ich war schon bei bestimmt so 20, 30 Einbruchsopfern, wo ein riesengroßes Loch in der Hauswand war. Meistens von hinten.
Direkt die Außenwand?
Ja, durch die Außenwand von draußen nach drin.
Eingeschlagen.
Das entweder mit einem Hammer und Meißel oder ich weiß es nicht.
Wir haben eine 36er Wand, Massivbau.
Geht trotzdem.
Aber dann gehe ich davon aus, ist das Haus leer, weil das würde ich ja hören als Hausbewohner.
Ja, wenn du nicht da bist. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens eine Apotheke und da war halt in Oberhof und da war auch von hinten, die hatte schon 3, 4 Einbrüche erlitten und hat natürlich Tür-Fenster-Kontakte, Fensterscheiben-Spannungssensoren schon gehabt und das haben natürlich auch die Einbrecher von außen sehen können, dass diese Sicherungsanlagen da sind. Ah, dann sind sie halt durch die Wand gekommen. Oder in Gotha zum Beispiel. Landkreis Gotha ist ein Fahrradladen, ein sehr, sehr großer. Und da sind die durchs Dach einfach eingestiegen oder auch Norma-Märkte oder Netto-Lebensmitteldiscounter, die werden halt besucht oder Sackgasser und die gehen durchs Dach oben rein, seilen sich ab und werden natürlich dann nicht von der Technik erkannt, weil halt Türen und Fenster intakt bleiben.
Das heißt, sie nehmen die Dachziegel runter und schaffen sich dann einen Einflug.
Genau.
Das ist ja irre. Und da verliere ich fast einen Faden, wenn ich solche Geschichten höre. Also ich war bei dem Punkt, es wird nur nachts eingebrochen. Das stimmt nicht. Es wird auch am Tag eingebrochen.
Richtig.
Also es wird natürlich auch nachts eingebrochen, aber genauso gut auch am Tag.
Genau.
Haben wir am Tag mehr Einbrüche oder in der Nacht?
Hält sich ungefähr die Waage, weil viele schauen auch, also zum Beispiel hatte ich jetzt im Landkreis Saalfeld-Rudelstadt und Königssee ein älteres Ehepaar und damals zur Corona-Schutzimpfung sind die halt zum Impftermin gefahren und das hat der Einbrecher gesehen, dass die ins Auto eingestiegen sind, weggefahren und das war sein Modus, sein Operatus Mundus, ja, wie man so schön sagt. Und er hat gesagt, ja, wenn die Leute nicht mehr da sind, dann kann ich da rein. Und dann ist er halt durchs Fenster gekommen. Er wurde dann auch des Öfteren schon erwischt über die DNA. Hat sich ja ab und zu mal auch verletzt gehabt. Und wir waren dann auch zur Gerichtsverhandlung. Und die Staatsanwaltschaft hat trotz 28 Mal einschlägig vorbestraft immer noch Bewährung gefordert. Und der Richter hatte die Geschädigte, also die Frau. Der Mann hat gesagt, es war nur Modeschmuck weggekommen, 300-400 Euro, mehr war eigentlich nicht, ne?
Das ist das, was ich eben sagte.
Aber die Frau, ne, die hat, der Täter hat sie angeguckt und hat sie um Verzeihung gebeten. Hat sie gesagt, dir verzeihe ich niemals, ne? Ihr kamen Tränen, hat gesagt, immer wenn ich nach Hause gehe, gucke ich jede Tür, jedes Fenster an, ob das kaputt ist. Ich habe so eine Angst, wenn ich nur wegfahre zum Einkaufen. Die Stimme von ihr hat so gezittert und die Tränen sind auch heruntergelaufen. Und dann hat der Richter gesagt, sehen Sie, was Sie dieser Frau angetan haben, der hat dann 2 Jahre und 8 Monate auf normal, musste die absitzen.
Was ist das eigentlich für eine Täterschaft, die wir im Moment haben? Sind das Junge, sind das Alte, sind das die mit Migrationshintergrund? Dieses Statistische das Bundeskriminalamt gibt schon zu, in seiner Statistik, die ich heute noch gelesen habe, dass wir 30%, die drücken das so aus, Täter haben, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also ein Drittel wären wohl, die fassen das zusammen, also Gewalttaten plus Diebstähle, alles in einem, geben sie schon dieses eine Drittel Migrationshintergrund zu.
Ja, also theoretischerweise kenne ich es halt komplett andersrum, dass 2 Drittel eigentlich Migrationshintergrund haben und 1 Drittel halt nicht. In der Corona-Zeit, wo es dann halt diese Corona-Hilfen gab. Ich meine, wenn du beim ersten oder beim zweiten Einbruch erwischt wirst, du kriegst Bewährung. Ne? Bewährung schreckt eigentlich nirgends ab. Ne? Du bezahlst kein Geld, es tut dir nicht weh, deine Freiheit geht nicht flöten, nichts.
Nicht mal eine Geldstrafe.
Nichts, nein. Also eine Geldstrafe ist eigentlich von der Justizschwelle her niedriger wie eine Freiheitsstrafe, die ausgesetzt wird zur Bewährung. Aber wenn ich Geld bezahlen muss, ne, dann wird es aus mir weggenommen, dann merke ich das erheblich schmerzhafter, als wenn ich eine virtuelle Freiheitsstrafe irgendwo jetzt der Richter sagt, ja, du hast jetzt 1 Jahr auf Bewährung. Die Bewährungszeit beträgt 3 Jahre.
Also tut dem ja nichts weh.
Den tut gar nichts weh.
Ja, da müssen wir uns doch aber auch nicht wundern.
Ja, vor allem bei Corona, ne, sind sie teilweise auch zu Friseuren eingebrochen oder in Gaststätten, obwohl man ja eigentlich weiß, wenn die Gaststätten zugeschlossen sind, es durfte ja keiner mehr hin, in der ersten und Anfang der zweiten Welle zumindest, ne, da ist ja auch kein Geld da zum Holen, ne? Aber da ist eine Kaffeemaschine da, da ist ein Konvektionator da, da sind teilweise auch Gefrierschränke da, teilweise wird eine Tür aufgebrochen für 4.000-5.000 Euro Schaden und die haben ein halbes eingefrorenes Hähnchen und 2 Flaschen Fanta geklaut, das war der Beute und mehr nicht. Und wenn dir, sag mal, heute jetzt die Leasing kommt und sagt, pass auf, du bezahlst deine Leasingbeiträge nicht fürs Auto, ne? Dann geht man halt einbrechen, um vielleicht das abzudecken.
Es reichen dann schon kleinere Beträge letztendlich aus. Also die Täterschaft sind schon auch auf die Migrationshintergründe zurückzuführen, je nachdem, wie man jetzt die Statistik vom Bundeskriminalamt liest. Du sagst 2 Drittel, wer es genauer wissen will, kann natürlich da auch nochmal nachlesen. Das ist ja schon erschreckend. Das heißt für uns, wir können eigentlich keiner von uns davon ausgehen und sagen, nee, das passiert mir nicht.
Absolut nicht, weil, sagen wir mal, mein Ex-Schwager, wenn man so will, der ist vom Beruf Bäcker. Der hat gesagt, Mario, was willst du beim Bäcker klauen? Ja, willst du das die Brötchen von gestern, das Semmelmehl, komm, das schenke ich dir. Hm. Wenn du was Wertvolles findest, na, ich suche mit dir. Wir teilen es dann auch. Ne? Und dann wurde bei ihm halt mal eingebrochen. Und dann hat er halt gesehen, was dann für ein Rattenschwanz noch hinten dran hängt. Ne? Es wurde ein Laptop geklaut. Damals war die DSGVO noch nicht so wie heute.
Das wäre jetzt der Punkt, DSGVO.
Zum Glück. Damals war es aber eigentlich auch dann das Lebensmittelaufsichtsamt. Ne? Macht ja in Thüringen das Veterinäramt komischerweise mit.
Ja, ja.
Und die haben halt gesagt, sie sind halt Lebensmittelproduzent. Und dann haben wir gesagt, ja klar, ich bin ja Bäcker, bin kein Schuster. Was willst du jetzt hier? Ja, die Polizei hat uns mitgeteilt, bei ihnen wurde eingebrochen. Und zwar ein Betriebsfremder hier drin. Alles, was du hast, Mehl, Butter, Zucker, Wasser, Gewürze, Obst, musst du entsorgen.
Auch wenn es noch gut ist.
Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt in Erfurt einen Weinhändler, der musste für 108.000 Euro Wein entsorgen, weil halt der Täter eventuell mit einer Spritze durch den Korken durch, ne?
Gift hätte reinspritzen können.
Richtig.
Kommt da die Versicherung für auf?
Nein.
Also hat er einen Schaden, hat zwar seinen ganzen Wein, fehlen vielleicht nur 5 Flaschen, aber die restlichen kann er alle entsorgen. Richtig. Und das wird dann auch geprüft, dass er es entsorgt.
Genau, weil der Bäcker hat zum Beispiel gesagt, ich kann auch nicht für 35.000 Euro Ware wegschmeißen. Und wie gesagt, nicht wegschmeißen, das ist Sondermüll. Na, also ich brauche von einem lizenzierten Entsorgungsunternehmen die Rechnung, dass es halt entsorgt worden ist. Also er muss nur extra dafür die Entsorgungskosten tragen. Und das ist natürlich sehr, sehr oft auch existenzbedrohend.
Ich glaube, das wissen die meisten nicht. Das hast du mir erzählt, als ich mich um diese Alarmanlage gekümmert habe. Da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Du hast ja eine Lösung. Die wollen wir ja auch unseren Hörern nachher gleich auch verraten. Wir wollten ja jetzt zunächst erstmal sensibilisieren, dass wir alle nicht befreit sind von Einbrüchen und dass wir nicht so auf dem Stern der Glückseligen leben. Das kann uns nicht passieren. Bei uns im Wohngebiet wurden viele Autos gestohlen. Da stand jeden Tag im Facebook in der Gruppe wieder ein Auto geknackt und geprobiert, ob die Türen aufgehen. Das wäre jetzt auch nochmal ein extra Thema. Du hast, wie du mir erklärt hast, wir kommen dann zu dieser auch Technik, die du empfiehlst. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt. Fenstersicherung hilft nicht, ein Schild hilft nicht, der Hund hilft nicht, eine Kamera hilft nicht wirklich. Also braucht's ja ein System, wo man sagt, ja, was hilft denn nun letztendlich wirklich? Smart Home hilft auch nicht. Dann habe ich jetzt schon 5, 6 Sachen, wo ich auch geglaubt habe, na, da ist man abgesichert. Du bist mit 29 Mitarbeitern deutschlandweit unterwegs.
Teilweise sogar weltweit, weil viele, die auswandern, die auch die Technik haben wollen im Ausland.
Ja, die Auswanderer nehmen das dann mit und kommen auf dich zurück. Und du hast mir verraten im Vorgespräch, du hast selbst circa 700 Anlagen eingebaut und ja, mit deinen Mitarbeitern über die gesamte Zeit 12.000 Anlagen. Zur Anlage selbst, wie gesagt, das stellst du dann uns nochmal kurz vor. Wir wollen jetzt auch keine Werbung für die Anlage machen, sondern wir wollen letztendlich auch sagen, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, dass man gut beraten ist und an jemanden kommt wie dich, der dann sagt, was braucht's jetzt hier? Und bei diesen 700 Anlagen und 12.000 Anlagen, wie ist danach die Quote gewesen? Gab's Versuche und die Anlage hat reagiert?
Ja, also es gab tatsächlich dann auch trotzdem Versuche, zwar äußerst minimal, ne, also sagen wir so, 4, 5, die nachweisbar von uns aus waren, war zum Beispiel Kindergarten, den wir abgesichert hatten, da hatte 3-mal Besuch gehabt. Dann sind wir dorthin und der Kindergarten hat gesagt, was machen wir jetzt? Machen wir eine Ausschreibung, weil es ja kommunaler Kindergarten ist.
Ich kenne Kindergärten, da wird regelmäßig eingebrochen, immer im Büro, immer wieder.
Genau. Und da ist es natürlich, die haben sehr, sehr viele Fenster, ne? Sind auch relativ große Gebäude.
Ja.
Ne? Kameras gehen da gar nicht, ne? Da gehen die Eltern auf die Barrikaden, Wände aufreißen, ne, mit Hilti und Kernbohrung, 3 Wochen Bauträg, geht in den Kindergarten auch nicht. Nun ist auch sehr, sehr teuer in der Anschaffung zumindest, dann auch im Unterhalt, dann später dann noch mehr. Und somit haben wir unsere Technik einfach vorgestellt und wir waren erheblich preiswerter wie Arbus oder Datem oder Telenotanlagen. Und es war nachts in Lauscha, in Thüringen.
Bei der Glaskugelland.
Genau.
Weihnachtskugelland ist das. In Lauscha Kugelmarkt. Jetzt habe ich es, ja, jetzt
genau.
Habe ich
es. Und es war, wie gesagt, Schneesturm, nachts, 2:30 und alle Anlagen, die ich zumindest selber installiere, sind auf unsere Notrufservice-Leitstelle aufgeschalten. Und wenn es halt Sinn macht, ne, oder auch für Promotionzwecken, also ein 130 Dezibel Außenalarm, ich meine, du hast es ja schon mal gehört, ne,
ja,
da macht der Täter eigentlich nicht weiter, der haut ab, ne, okay, sofort. Und es war dort genauso, da kam mir ein einziges Auto entgegengefahren, nachts 2:30, es war ein weißer Audi TT mit Bad Tölzer Kennzeichen und wir halt auch mit vor Ort gefahren, aber im Schnee hat man halt Fußabdruckspuren gesehen.
Ah.
Und das war halt das Zeichen, ne? Weil die Polizei, wenn die kommt, die sind verpflichtet hinzufahren. Auch wenn die Nachbarschaft anruft und die 110 und auch hören Sie doch mal, ne? Dann kommen die natürlich und prüfen die sogenannte äußere Verschlusssicherheit. Sind Türen und Fenster intakt, ne? Da war es der sogenannte immer Fehlalarm, ne?
Ja.
Obwohl das eigentlich kein Fehlalarm ist. Also es ist halt ein nicht absichtlicher. ausgelöst
Also die Polizei, ich will es nur noch mal rekonstruieren. Es gibt einen Alarm, die Polizei kommt dahin, die Türen sind zu, die Fenster sind zu, die laufen rundherum, da ist nichts.
Und dann fahren die wieder.
Und dann fahren die wieder weg. Und wo sind die Einbrecher dann wirklich?
Genau. Teilweise wollen die auch mit rein gucken. Ne? Also wenn es eine Profi-Alarmanlage ist, dann auch Polizeibeamte zweifeln dann und sagen, vielleicht hat er sich trotzdem irgendwie versteckt oder was weiß ich. Wir wollen einen Schlüssel haben zum Beispiel, wir wollen mal reingucken. Wenn es aber nicht ist, dann ziehen die ab. Ne? Und dann gibt's halt eine Einsatzrechnung von der Polizei und fertig.
Und die ist nicht unerheblich.
Genau.
Und dann ist es aber passiert bei so einer, weiß ich, ich kenne jetzt die Anlagen nicht mit Namen, dass dann der Einbrecher doch im Haus war und hat sich versteckt.
Ja, oder die verstecken sich auch teilweise draußen und gucken, kommt jetzt einer oder nicht.
Okay.
Es gibt ja auch ein Lärmschutzemissionsgesetz, was die EU mal was Gutes gemacht hat, nicht nur der Krümmungskraut der Gork oder so Mist, sondern wenn du eine Alarmanlage hast, die geht halt 3 Minuten der Außenton an. Darf nicht lauter sein wie 130 Dezibel. Ein startendes Flugzeug hat übrigens 110, eine Kettensäge 90. Ne? Mhm. Also 130 Dezibel ist schon enorm laut. Und wenn das der Täter hört, wird er eigentlich theoretischerweise nicht mehr weitermachen. Der wird wegrennen. Es sei denn, das ist bei uns auch ein einziges Mal passiert. Das war ein Objekt, das steht im Internet auch unter Lost Places, verlassene Plätze.
Ja.
War eine Hanglage direkt im Wald drin, fast Alleinlage. Und da ist der Täter wirklich durchgegangen. Na, dann kann man dann, wenn man mehrere Punkte hat und guckt, es wurde zweimal Alarm ausgelöst, einmal an der Tür, beziehungsweise einmal im Innenraum oder so, dann weiß man halt, der Täter definitiv im Objekt. Dann kommt dann die Polizei, hat das Objekt umstellt, prüft dann, ob Kräfte und Mittel ausreichend sind oder fordert noch welche nach. Und dann gehen wir halt auch zusammen mit der Polizei mit rein oder mit dem Eigentümer selber.
Und jetzt sag doch mal, was du jetzt besser hast mit deinen, ich sag jetzt mal 12.000 Anlagen, die schon platziert sind. Die reichen natürlich nicht aus. Wenn ich jetzt hier lese, wir haben 90.000 Einbrüche, sind ja die 12.000 Anlagen schon ganz viel. Würdest du es unseren Hörern kurz beschreiben, was das für ein Gerät ist? Ich kenn's ja jetzt.
Genau.
Und ich kann auch noch Fragen dazu stellen.
Die meisten kennen ja nur Tür-Fenster-Kontakte. Da wird dann alles, was aufzumachen geht, auf der Tür praktisch was angeschraubt. Und auf der Gegenseite wird über eine Induktionsspule, ist auch kein Magnet, ne, das andere Gegenstück. Und wenn jetzt die Tür aufgeht und die Alarmanlage ist aktiviert, in dem Moment meldet der eine zur Zentrale Alarm. Und die Zentrale ist meistens verbunden mit einem LAN-Kabel an einem WLAN-Router. Und der WLAN-Router informiert einen per Handy-App, jetzt ist was passiert.
Okay, weil an dem Fenster, ich sag jetzt mal, ein Sensor war.
Genau. Und wenn da jetzt aber nicht das Fenster aufknappt, sondern die Scheibe durchschmeißt, na, dann geht natürlich der nicht los.
Dann ist die Scheibe kaputt.
Richtig.
Aber die Tür ist noch zu.
Richtig.
Das heißt, da habe ich keine Bewegung im Fensterrahmen und im Türrahmen.
Ja, genau.
Und dann nützt uns der ganze Sensor nichts mehr.
Richtig, deswegen bräuchte man da entweder einen Fensterscheibenspannungssensor, der die Fensterscheibenspannung misst einfach. Und wenn diese Fensterscheibenspannung die Spannung verliert, dann ist halt die Scheibe kaputt. Und dann ist Alarm, ist aber auch dann zu spät. Oder innen drinnen zum Beispiel ein Bewegungsmelder. Gute Bewegungsmelder machen Bewegung plus Wärme. Und wenn es sich aber jetzt die fette Hummel, die man jetzt, oder die Biene, die jetzt bei dir oben in der Küche jetzt direkt auf diesen Bewegungsmelder sich jetzt draufsetzt, kann er jetzt nicht mehr erkennen, ist es jetzt 10 Meter weg oder ist es da, dass auch das Ding ist warm und bewegt sich Alarm.
Ah, weil ich hatte eben die erste Biene, als du kamst und ich dir einen Kaffee gemacht habe, die hast du schon verfolgt. So, jetzt nochmal zu deiner Anlage. Das ist ja ein Kasten, der ist nicht übergroß wie ein kleiner Koffer, würde ich sagen, den man an die Wand bohrt oder.
Hat so ungefähr so Schuhkartongröße.
Schuhkarton, kleiner Koffer würde jetzt auch passen. Also ein Teil, was jetzt bei mir im Büro steht.
Richtig. Und dieses Gerät ist zu 100% Sabotage gesichert.
Also kann keiner abschrauben und mitnehmen und mal aus dem Fenster werfen.
Oder kann auch nicht von außen deine Stromleitung killen. Das haben wir jetzt auch schon zweimal gehabt, einmal in Erfurt und einmal in Steinach. Da hat der Täter praktisch einfach von außen entweder das Kabel durchgeschnitten. Und wenn halt ein Kabel durchgeschnitten wird, ist plus minus eine Schutzleiter kurze Zeit zusammen. Und dann fliegt innen drin der FI raus.
Und dann geht die Alarmanlage auch nicht mehr.
Richtig, weil die erstens am Strom mithängt. Ne? Mhm. Und zweitens der Router, ne, der WLAN-Router, der dich ja informieren soll, wenn irgendwas ist.
Der geht dann auch nicht mehr.
Ohne Strom macht er gar nichts. Mhm. Ne? Es gibt keinen WLAN-Router auf dem deutschen Markt. Wäre vielleicht einfach mal eine Idee.
Wie lebt denn jetzt meine Anlage?
Genau. Nee. Deine Alarmanlage, die da drinnen ist, ne, die detektiert nicht nur deine Türen und deine Fenster und alle Glasflächen, sondern auch das gesamte Mauerwerk, über alle Etagen. Das kann man auch begrenzen, dass es nur auf deine Etage ist, wenn man das dann einstellt.
Also der oben drüber, der Mieter, bei mir ist es eine Tanzschule, auch noch sein Vorteil.
Richtig, aber das kannst du nicht, deswegen haben wir das nur auf dein Büro gemacht.
Ja.
Ne? Wenn die Tanzschule da losrammelt oder was weiß ich, ne, dann detektieren wir das natürlich dann gleich mit und das wäre natürlich nicht so gut. Denn es ist eigentlich deutsche Militärtechnik, wenn man so will. Ohne Funk und ohne Kabel. Ne? Ich sage immer schneller, wie du mir einen Kaffee machen kannst.
Wovon lebt sie? Hat sie Batterien drin? Ne?
Die hat eine USV mit drin, Hochleistungsakku. Der wird geladen über normalen Strom. Und wenn jetzt ein Stromausfall ist, kann ja auch normaler Stromausfall sein, sagt unsere Alarmanlage dir Bescheid, schickt dir eine SMS und ruft dich an. Und wenn du nicht reagierst, dann dein Mann und deine Mitarbeiter, beziehungsweise wir als Notrufservice-Stelle.
Dann geht's auf die Stromversorgung, auf die Notstromversorgung.
Genau, dann hast du 48 Stunden und weißt zumindest, ich muss handeln.
Da muss was aufgeladen werden.
Genau. Und wenn jetzt der Strom wieder da ist, kriegst du auch wieder eine OK-Meldung. Ne? Strom ist wieder da, brauchst dich nicht zu kümmern. In diesem Gerät ist ein GSM-Gateway drin, also wie ein Handy. Und da ist eine SIM-Karte, die kann alle drei deutschen Netze gleichzeitig. Wenn jetzt jemand eine Telekom-Karte bei sich drinnen hat, mit einem Handy und telefoniert und es geht kein Netz zu diesem Zeitpunkt, geht es nicht auf Vodafone oder auf O2. Diese SIM-Karten, die wir benutzen, die können das. Also die sind BOS-SIM-Karten, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die sind auch Priorität geschalten. Also, dass die auch Priorität haben und schicken eine SMS, dass du sehen kannst, was es ist und noch einen Anruf, dass du es auch lang kannst. Weil wenn du einen Anruf verpasst und weißt nicht, ist jetzt Stromausfall, brennt, habe ich einen Wasseralarm, wir können auch Wasser detektieren oder Brände, beziehungsweise Kohlenmonoxid oder Kohlendioxidgase wegen Explosion.
Stellt alles dieses Gerät fest.
Genau. Und in diesem Gerät sind drei militärtaktische, wie Hörgeräte drin. Und diese Hörgeräte detektieren eine Frequenz von 1 bis 16 Hertz. Und die entsteht immer, wenn mit Gewalt versucht wird, die Außenhülle zu durchbrechen.
Also wenn jetzt einer das Fenster einschlägt oder bohrt, oder bei mir war es ja vorbildlich, war ja das Schloss aufgebohrt, genau, dass selbst die Polizei gesagt hat, das sind Profis. Dem Moment, wo die angesetzt hätten und dieses Geräusch, hätte die Anlage, wenn ich sie schon gehabt hätte, reagiert.
Richtig.
Auf diese Geräusche.
Aber nur auf diese Frequenzen, also das, wenn wir Menschen uns unterhalten, ist es eine Frequenz von 200 bis 500 Hertz, die lässt die Anlage vollkommen kalt. Und wenn du jetzt zum Internisten gehst und der macht Ultraschall auf dem Bauch, ist es eine Frequenz von 20.000 Hertz, ist eigentlich nur ein Ton, der absolut unschädlich ist. Selbst Babys, ne, werden halt bei Ultraschall untersucht, wenn sie auf die Welt kommt, da passiert gar nichts. Und das ist auch eine Frequenz, die wir Menschen nicht wahrnehmen können. Und wir detektieren halt eine Frequenz von 1 bis 16 Hertz. Also wir stellen hier praktisch nur ein Gerät innen rein und das detektiert bis zu 6.000 Quadratmeter jede Tür, jedes Fenster, das gesamte Mauerwerk vom Keller bis zum Dach oder eingeschränkt, wo wir so mal haben.
Und das ist ja der Punkt, das hatte ich mir dann mal hier neulich überlegt, wenn du sagst, die Leute werden überfallen, wir haben von diesen Gewalttätern gesprochen, die dann nicht nur in der Nacht kommen, um zu klauen, sage ich mal, von diesem 17-jährigen Mädchen, was ja ganz schlimm ist, dann ist es ja so, wenn ich nachts schlafe, möchte ich ja zu Hause diese Anlage auch einstellen und dann muss ich ja mal nachts auf Toilette und muss mich mal bewegen. Das hieße ja dann, ich muss ganz starr im Bett liegen, sobald ich jetzt hier meinen Kamm fallen lasse oder meine Tasse bewege, springt die Alarmanlage an. Ich brauche aber eine in der Nacht, weil du mir eben erklärt hast, die brechen auch ein, wenn die Leute oben im Bett liegen, brechen die genauso ein. Also habe ich schon oft gehört.
Richtig. Bei den anderen, ne, beim freundlichen Mitbewerb mit Tür-Fenster-Kontakten, da gibt es eine DIN-Vorschrift, die heißt auch, die kannst du nur einschalten, wenn alle Türen und Fenster geschlossen sind.
Ja, da würde ich ja sticken. Ich muss immer ein offenes Fenster haben.
Stell dir mal Hochsommer vor.
Ne? Ich im Winter minus 20 Grad habe das Fenster angekippt. Würde gar nicht für mich passen.
Dann würde es nicht funktionieren.
Ja, ne? Geht dann für mich
nicht. Bei uns ist es egal. Wir detektieren selbst angekippte Fenster. Ne? Die wird ein Täter einfach durchdrücken oder eine Klopapierrolle oben drüber mit dem Faden und das noch in deinen Fenstergriff einfädeln, das Fenster ranziehen und rüberziehen, das ist auf. Ja. Das würden wir beides mitbekommen. Der Mitbewerb kriegt das nicht mit.
Also deine Anlage oder eure Anlage funktioniert, wenn ich nachts schlafe, stell die auf scharf. Im Büro war es jetzt einfach, ich bin ja nicht nachts im Büro, habe ich ja nicht ausprobiert.
Aber du kannst drinnen rumlaufen, kannst dich frei bewegen.
Kann auch Fernsehen gucken.
Kannst auch Fernsehen gucken, du kannst auch ein Glas runter schmeißen und wenn das Glas zerbricht, geht die trotzdem nicht los. Wenn aber das Glas an der Außenhülle zerbricht, dann würde die sofort losgehen.
Also diese Anlage, um es mit einfachen Worten auszudrücken, sichert meine äußere Hülle des Hauses oder der Wohnung ab.
Korrekt.
Was mache ich jetzt als Mieter mit einer Wohnung? Ich bin jetzt so beflissen, bin Mieter, habe da Angst, bin zur Miete und will jetzt auch meine Wohnung absichern. Beim Haus leuchtet mir das alles ganz gut ein. Aber was ist jetzt, der andere Nachbar macht nicht mit, ich investiere, weil ich einfach, was weiß ich, die teure Rolex-Uhr in meiner Mietwohnung habe und da auch Angst habe.
Genau. Wir können auch nur einzelne Wohnungen oder einzelne Stockwerke, wie du das haben möchtest, detektieren, indem wir einfach diese Tür abdichten. Da gibt es solche Kehrbesen beziehungsweise Gummidichtung, wo man dann einmal rund um die Tür macht.
Ich glaube, das hast du bei uns im Büro auch gemacht, ne?
Ja, weil die so ein bisschen dann geklappert hat und
ja,
das.
Ja.
Eigentlich würde das mal, diese Dichtungen sind eigentlich dafür da, dass deine Wärme innen drin bleibt und dass das nicht nach draußen, also noch ein Goodie noch oben drauf.
Ja.
Und wir detektieren ja praktisch einen Schall. Und Schall bewegt sich mit Schallgeschwindigkeit und einen Ton kannst du auch nicht sabotieren. Ne? Du kannst einen Ton nicht fangen oder umleiten oder was. Es geht nicht. Ja, und deswegen ist es halt.
Jetzt haben wir das begriffen mit diesen Geräuschen, dass diese Alarmanlage anspringt. Du hast mir noch eine zusätzliche Rundumleuchte an die Hausmauer gemacht. Die gibt dann nochmal ein großes Signal, da an der Kreuzung, an der Straße, wo unser Büro ist, nicht zu übersehen. Das schreckt, das ist aber dazu da, den Einbrecher abzuschrecken.
Genau. Wir haben insgesamt 3 Lautsprecher mit jeweils 130 Dezibel, 2 innen drinnen, dass du selber auch gehen, aber es muss so lange dann auch gehen, damit eintreffende Polizeiwagen schon von der Ferne sehen, das betrifft dieses Haus.
Also das ist dann so ein Signal und die Alarmanlage, die jetzt bei uns installiert ist, die hat auch eine Aufschaltung zur Polizei.
Genau, das geht aber in Reihenfolge, also ja, zuerst praktisch für die Leute, die einen Schlüssel haben, dass die, wenn die das vergessen sollten, deswegen auch der Aufkleber, wenn du selber reingehst und siehst den Aufkleber, wenn du aufschließen willst.
Dass sie erst entschärfen muss.
Dass du weißt, ah, genau.
Das mache ich mit dem Handy, mit der App.
Geht oder rein. Mit der Fernbedienung.
Oder du hast auch eine Fernbedienung dabei.
Oder es gibt auch noch eine Code-Tastatur, wo, wenn du jetzt mehrere Mitarbeiter hast, dann müsstest du ja jedem dann eine Fernbedienung geben und so hat jeder seinen eigenen Code. Und wenn du jemanden entlässt, dann wird der Code gelöscht. Und wenn du jemanden neu einstellst, wird der Code fertig.
Also die Alarmanlage, wir haben es ja dann da ein paar Mal auf Probe probiert, die macht der Reihe durch, der erste, der zweite, der Mitarbeiter, alle. Wenn die sagen, nee, es ist tatsächlich was, dann läuft das durch, dann bis zur Polizei.
Genau.
Okay, also das wäre jedenfalls ein System. Wir möchten es jetzt auch nicht länger ausdehnen, was du wirklich sehr, sehr gut beschreiben, erklären kannst. Gibt es da logischerweise wie bei allen Systemen, du bist ja dann vor Ort, berätst, guckst dir das alles an. Das ist ja nicht so, dass man bei dir das Ganze im Internet bestellt und muss das selber sehen, wie man klarkommt. Du installierst das ja alles. Gibt es dann wahrscheinlich auch individuelle Besonderheiten und Anpassungen, aber die sind, glaube ich, nicht so großartig, ne?
Und es kommt immer drauf an, was der Kunde von uns möchte. Also wir gucken ja auch ums Haus drumherum, ne? Machen ja andere Mitbewerber auch nicht.
Ja.
Ne? Wir sehen zum Beispiel, er hat eine Radarmöbelsitzgruppe, das ist eine sogenannte Aufstehs- und Kletterhilfe. Ne? Also wenn jemand jetzt so einen Stuhl von draußen an dein Fenster dran stellt, kann er schöner hebeln, als wenn er sich mit auf Zehenspitzen bemüht, ein Fenster
aufzumachen. Also dann mache ich es ja dem Einbrecher noch leicht mit meiner Sitzgruppe auf der Terrasse.
Und dann ist deine Versicherung nämlich begeistert, dass du sowas hast, weil dann müssen die nicht mehr leisten, weil du dann grob fahrlässig
gehandelt hast. Also müssten wir eigentlich jeden Abend unsere beliebten Balkonmöbel oder was wir haben, Terrassenmöbel wegräumen.
Genau. Oder deine Mülltonne, die draußen steht, die ich auch mal so gesehen jetzt habe. Ne?
Ja.
Die ist nicht angeleint. Ne? Ich habe das auch nicht gewusst bisher.
Nicht angeleint? Soll ich jetzt die Mülltonne anbinden?
Dann mit einem Fahrradschloss möglichst irgendwo festbinden, weil das ist auch eine Aufstiegs- und Kletterhilfe.
Wahnsinn. Okay. Wenn ich mir jetzt so eine Anlage anschaffe, wird das dann gelobt und berücksichtigt bei der Versicherung, dass ich sage, liebe Versicherung, ich habe aber jetzt hier eine Alarmanlage, steige ich oder senke ich da ein bisschen meine Versicherungsbeiträge?
Das ist richtig. Es gibt zertifizierte Alarmanlagen, die Versicherer akzeptieren. Das ist eine DIN-Norm, eine DIN-EN, europäische Norm. Oder die DIN, die deutsche Industrienorm, diese 5031 VDS Grad 2. Und wenn man dann zusätzlich noch eine Aufschaltung hat auf den privaten Sicherheitsdienst beziehungsweise die höhere Stufe auf die Polizei oder auch im Brandentstehungsfalle auf die Rettungsleitstelle der Feuerwehr, dann sagt deine Versicherung, das Risiko, dass wir überhaupt noch was bezahlen müssen, ist sehr, sehr minimiert, kriegst du 30-40% Rabatt. Das jedes Jahr.
Also kann ich mit deiner Alarmanlage, die ich bei dir gekauft habe, jetzt der Versicherung das melden und kann sagen, okay, ich möchte jetzt mal einen Beitrag ein bisschen gesenkt werden.
Du kriegst ja ein Übergabeprotokoll und das kriegt dann auch deine Versicherung.
Jetzt können wir ja mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Du hast jetzt deine Alarmanlage begründet dessen, dass du dich intensiv damit oder beschäftigt hast, erklärt. Ich glaube, wir können uns jetzt vorstellen, wie das funktioniert. Wer es genauer wissen will, der soll sich dann auch an dich wenden. Diese Alarmanlage kostet natürlich Geld. Jetzt denkt mancher Hörer, naja, 10.000, 20.000, die gibt es natürlich jetzt auch nicht für 300 Euro. Kannst du uns oder willst du uns ein Stück weit eine Range nennen über die Ausgaben, die da auf uns zukämen?
Also es gibt zwei Arten. Entweder man kauft sie auf einmal oder wenn man ein Unternehmen hat, kann man die auch leasen. Aber nicht das Leasen, was man vom Autoleasing kennt. Das ist ein Vollamortisationsleasing wie ein Ratenkauf. Beim Ratenkauf ist es 3 Euro pro Tag, wären also praktisch so ca. 90 Euro im Monat.
Wäre vielleicht für Unternehmen oder Kindergärten bei Trägern interessant, die nicht gleich
Volle. Und es ist zu 100% von der Steuer absetzbar, auch fürs private Haus. Haben wir ja auch im privaten Haus wegen der DSGVO auch privat die Daten zumindest auf deinem Smartphone sichern muss. Bist ja auch dazu verpflichtet. Beziehungsweise, wenn man es auf einmal bezahlt, sind es so ca. 3.500 bis 4.200 Euro. Ein Außenmelder ist mit dabei. Es ist rundherum alles zu 100% abgesichert, auch die Aufschaltung. Und du hast auch keine Folgekosten wie bei den anderen.
Hast keine Wartungskosten.
Richtig. Und hast auch eine Überfallmeldeanlage mit integriert, weil bei deiner Fernbedienung, die du hast, drückt man eine Taste oder wenn man eine andere Fernbedienung hat, zwei Tasten gleichzeitig, also scharf, unscharf.
Und wenn man beide drückt. Ich kann es auf Smartphone machen.
Genau. Oder man hat ja ein Handy mit einer individuellen Nummer, die nur du hast. Und wenn deine Nummer einen Code, also ein S wie scharf oder ein U wie unscharf, an die Alarmanlagennummer sendet, da ist eine SIM-Karte drin, die nur die Berechtigten wissen, und dann vergleicht praktisch das Gerät, kenne ich diese Nummer, ist die berechtigt, ja oder nein, hat die mir dieses Signal gesendet, dann macht die das. Das geht weltweit.
Also wenn ich jetzt bedenke, 3.500 Euro je nach Ausbaustufe und wir kommen auf unseren Anfang zurück, was wir dadurch verhindern, und ich komme bewusst nochmal auf diese psychische, wirklich nicht wieder gut zu machende Seite zurück. Was erlebe ich, wenn ich so einen Einbruch, oder was erlebe ich hinterher nach so einem Einbruch, dass ich da, glaube ich, meines Lebens gar nicht wieder froh bin? Und dann sind 3.500 Euro ja eigentlich gar kein Geld, wenn ich das mal so in die Relation stelle. Oder ich bin im Urlaub, das ist für mich auch immer so ein Horror, den würde ich auch gerne nochmal kurz besprechen, um auch wirklich die Leute zu sensibilisieren, weil ich war es nicht. Du sitzt da an deinem See, an deinem Meer, bist Schöpfervergnügen, hast zu Hause aber doch alle Jalousien runtergelassen. Du hast zugeschlossen, du bist nochmal los. Ich renne ja so circa gefühlt 5-mal zurück und gucke, ob alle Fenster zu sind. Und alle Nachbarn wissen ja Bescheid, dass ich weg bin. Und ich poste vielleicht noch aus dem Urlaub. Das ist dann so ein Ding, oh, wie schön, ich bin am Mittelmeer und schaut mal, ich und die Sonne. Das ist doch die perfekte Einladung zum Einbruch. Und so kann ich mit der Anlage das ja ständig letztendlich kontrollieren und hab's im Griff, egal wo ich bin, auf welchem Teil der Erde.
Ja, weil sehr, sehr viele Einbrecher, die bereiten das teilweise auch wirklich akribisch vor. Die machen einen kleinen Stein an deiner Eingangstür, und wenn der am nächsten Tag oder nächsten zwei Tage immer noch da liegt, bist du nicht zu Hause.
Ach, solche Erkennungen.
Ja.
Oder auch Kellereinbrüche passieren ja auch noch viel, da wird auch beobachtet.
Mal einen ganz tollen Fall in Hamburg, da ein Einbrecher sozusagen beim Nachbar geklingelt. Oder die Nachbarn haben halt drüber geguckt, das machst du beim Nachbarn da. Ne? Und der hatte einen Blaumann an, da stand halt Umzug Meier drauf. Und er hat gesagt, ey, ihr Nachbar drüben, ja, der ist auf Mallorca in Urlaub. Nee, der ist ausgewandert. Was? Hat er mir gar nicht gesagt. Der ist ausgewandert, echt? Ja, und wir sind halt die Wohnung Besen rein, in den Container. Und der hat aber so einen schweren Fernseher, können Sie uns mal tragen helfen? Klar, das mache ich. 3 Wochen später kam der aus dem Urlaub natürlich wieder zurück. Und dann stand auf einmal die Polizei da, ein zweites Polizeiauto, ein Nachbar stand noch draußen und dann geht der Nachbar hin und sagt, hey, du bist wieder da und sagt, ja, stell dir mal vor, mein ganzes Haus, Besen rein, es ist alles weg. Und er hat gesagt, ja klar, ich habe doch noch mitgeholfen. Wie, du hast geholfen? Umzugmeier hießen die und die hatten Im weißen Transporter. Im großen, so 7,5 Tonner. Ich glaube so mit Hamburger Kennzeichen. Haha. Ne? Und zwar halt Eurocar oder Vermietung oder so. Kein Nummernschild, kein gar nichts, null. Ne?
Also auf sowas muss man erstmal kommen, letztendlich.
Ja, aber.
Aber da wäre ich jetzt mit der Anlage, um nochmal drauf zurückzukommen, im Urlaub ja abgesichert. Ich müsste mit dem Nachbarn nicht reden, der käme nicht in die Versuchung und würde jemanden in mein Haus lassen, weil er ja auch die Aufgabe hat, mein Haus abzusichern. Da sind wir wieder an dem Punkt, die Polizei mit ihren gelben Aufklebern, hier passt der Nachbar auf. Dann sehe ich ja, wann die Anlage einschlägt und kann mich oder anschlägt und kann mich kümmern.
Richtig, also du brauchst dich nicht selber zu kümmern, wenn wir uns auch mit drum kümmern, wir rufen dich an, wenn Alarm ist, gucken natürlich, kommt nach dem Alarm eine Unscharfschaltung, dann weißt du das selber, ne? Oder wir fragen, geht's dir gut?
Wo bist du?
Oder wie auch immer. Und wenn nach den Alarms, hatte ich auch schon mal gehabt, ein Stromausfall ist, weil halt viele Täter dann denken, dann ziehe ich einfach mal Netzstecker von Alarmsystem raus oder ich mache halt eine Hauptsicherung aus, dann heißt es für uns Täter im Objekt. Oder du bist jetzt auf der Ferieninsel und dein Nachbar soll halt mal deine Blümchen gießen zu Hause.
Ja.
Da könntest du über Smartphone, wenn dein Nachbar sagt, pass auf, ich stehe jetzt vor deiner Haustür, machst du von Urlaub aus über Handy deine Alarm noch aus, der geht rein, macht alles und wenn er dann wieder draußen ist oder spätestens abends, aktivierst du wieder das System und ist schick.
Ja, ich glaube, das überzeugt. Ich denke, Mario, ich könnte mit dir jetzt noch eine ganze Stunde reden und wenn du 700 Anlagen eingebaut hast, hast du wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel Stories, nenne ich das jetzt mal, die dir über den Weg gelaufen sind. Aber meistens kommen die Leute ja erst, wenn was passiert ist, oder?
Teilweise.
Also wie ich mir musste ja jetzt erst der Fernseher geklaut werden.
Ich hatte dann auch schon Immobilienmakler, ne? Mhm. So wie du sehr, sehr gute Immobilienmaklerin übrigens bist.
Dankeschön.
Weil Immobilien lassen sich tatsächlich einfacher verkaufen, wenn die alarmgesichert sind.
Ja, gibt's bei uns in der Bewertung, wird immer gefragt, im Bewertungsprotokoll, wenn wir eine Bewertung vornehmen, ist eine Alarmanlage im Haus vorhanden, wird auch wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen.
Richtig. Und wenn man jetzt, sag mal, ein Objekt hat und wenn ich mal später mal umziehe oder ich habe jetzt nur eins gemietet, ne, ein Büro und vergrößere mich oder wie auch immer, oder ich ziehe eine andere Stadt um, kann ich diese Alarmanlage bequem mitnehmen. Was ich bei einem anderen fest installierten System, wenn die Wände aufgerissen sind und innen drin Kabel liegen, absolut nicht kann.
Das ist das richtige Wort dafür. Nochmal, dass ich mein Köfferchen, ich nannte es Köfferchen, du nanntest es Schuhkarton groß mitnehmen kann, egal wo ich bin und kann mir das vielleicht auch selber dorthin stellen.
Ja.
Muss ich nicht unbedingt Monteur haben. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass diese Alarmanlage auch auf euch, auf die Zentrale einschlägt und danach erst zur Polizei.
Und wir haben keinerlei Tür-Fenster-Kontakte, keinerlei Funk. Weil wenn ich Leute frage, ist die Gesundheit deiner Familie dir wichtig? Und die sagen es natürlich ja. Wenn man jetzt, sagen wir jetzt, an mein eigenes Haus denkt, ich habe 26 Fenster, 4 Außentüren, sind das also praktisch mindestens 30 Funkkontakte, die ich normalerweise hätte.
Da haben wir den Smog.
Und dann habe ich ständig Funksmog.
Ja. Also um ein Fazit zu ziehen, wir können ganz, ganz lange reden noch über die vielen Möglichkeiten von Einbruchsicherheit. Deine Firma heißt ja Einbruch verhindern GmbH. Also du bist derjenige, der sagt, ich komme vorher, bevor was passiert ist. Natürlich, wenn man Erfahrungen gemacht hat, sucht man dann krampfhaft jemanden, du berätst. Und ich würde sagen, es reicht nicht aus, nur ein gutes Schloss zu haben. Es reichen keine Schildchen, es reicht keine Kamera. Man soll sich ganz einfach beraten lassen, um sich vor solchen bösen, katastrophalen Folgen zu sichern, abzusichern.
Genau.
Hättest du noch einen Tipp?
Wir haben auch noch einen medizinischen Aspekt oder für Alleinarbeitende, ne? Das ist wie so ein Hausnotruf. Ein medizinischer, also nicht dieser Überfallalarm, sondern medizinischer ist entweder eine Uhr oder was man um den Hals hängen kann. Und es hat auch einen Gyrosensor, also einen Fallbeschleunigungssensor. Wenn ich jetzt zum DAK gehe, Deutsches Rotes Kreuz oder Johanniter Unfallhilfe, die möchten 70 bis 90 Euro im Monat für eine Aufschaltung. Da muss man aber aktiv draufdrücken. Also wenn es mir schlecht geht, ne, als Herzinfarktpatient, ich bin, sagen wir jetzt, über 80, bin zu Hause und betätige die Uhr, dann geht es bei denen auf den Kreisverband. Der Kreisverband guckt dann, ruft bei dir zu Hause an, hast es aus Versehen gemacht oder geht es dir wirklich schlecht? Gehst du nicht mehr ans Telefon dran, rufen die deine Pflegeperson an, diese ambulante Pflegetante, meistens ruft die 10 Minuten später zurück, weil die ja noch bei jemand anderes ist, den sie gerade betreut. Und dann fährt die zu dir und dann erst wird der Notarzt gerufen.
Also hätten wir das zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Bei uns kostet es monatlich gar nichts.
Aha.
Und wird direkt auf die Rettungsleitstelle geschalten. Und die Rettungsleitstelle kriegt dann auch mitgeteilt, was du für medizinische Vordiagnosen hast, was du für Medikamente nimmst, auf welche Medikamente du auch nicht reagierst. Und wenn du halt hinfällst, diesen Fallbeschleunigungssensor ist bei uns mit integriert.
Also eine Anlage für viele Möglichkeiten, du berätst. Lieber Mario Behring, ich bedanke mich für diese spannenden Einblicke in die Welt der Sicherheitstechnik. Sage ich jetzt mal, eigentlich nur mit einer Alarmanlage, über die wir jetzt gesprochen haben. Und wie wichtig es ist, dass du uns hier alle auch sensibilisiert hast, dass wir das einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer jetzt Beratung braucht, intensiv Kontakt sucht, weil er jetzt abgeschreckt ist und sagt, ich muss unbedingt was tun, ich stelle deinen Kontakt in die Shownotes. Darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du hier warst, zu diesem brisanten Thema gesprochen hast und uns so einen super guten Einblick gegeben hast.
Auch für dich meinen herzlichen Dank für diese nette Einladung. Habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht,
Dankeschön.
Um einfach die Leute draußen ein bisschen aufzuklären.
Das ist ja das. Wir wollen ja Mehrwert bieten und die Leute sensibilisieren. Herzlichen Dank. Ich sage ganz einfach Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Mario Behring. Mach's gut. Wir kennen uns aus dem Unternehmensnetzwerk. Ja. Da habe ich um Hilfe geschrien, als mir das passiert ist. Alles, alles Gute für dich. Hohe Sicherheit natürlich auch für dich. Und dann bis zur nächsten Folge Immobilienradar Podcast. Tschüss, eure Elvira Diebold, Maklerin mit Herz.